Information, Diskussion und Wissen. Willkommen zu Gegenpol, dem Magazin der Vielfalt Mediathek.
Frisch aus unserer Winterpause zurück, begrüßen wir wieder alle Zuhörer und Zuhörerinnen zu unserer Sendung, in der wir heute mal so richtig konkret und praktisch werden. Über Rassismus und Diskriminierung sprechen wir zwar sehr viel in unserer Sendung, aber richtig konkret definiert, was eigentlich dahinter steckt, haben wir bis jetzt noch nie. Und das wollen wir heute nachholen und euch dazu Erklärungsansätze vorstellen. Dazu passend legen wir den weiteren Schwerpunkt unserer Sendung auf die Vorstellung von Konzepten, Rassismus erfolgreich in der Bildungsarbeit auch zu begegnen. Um das auch wie immer kompetent tun zu können, haben wir uns diesmal Unterstützung aus dem eigenen Haus geholt. Ich begrüße ganz herzlich Sebastian Seng. Er ist Bildungsreferent bei Ida Bund, unserem eigentlichen Projektträger und qua seines Amtes also prädestiniert für uns, zu diesem Thema Rede und Antwort zu stehen. Wir freuen uns sehr, dass du heute Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen.
Ja, vielen Dank, Mathis, für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr.
Sebastian, wir gehen auch, glaube ich, zu Beginn einfach mal in die Vollen. Vielleicht kannst du uns erklären bzw. definieren, was eigentlich unter Rassismus verstanden wird und gibt es eigentlich überhaupt den einen Erklärungsansatz?
Nein, würde ich sagen, um es mal kurz zu machen. Und genau, also diejenigen, die sich jetzt irgendwie einen knackigen Satz zur Definition gewünscht haben, die muss ich enttäuschen, sonst wäre der Podcast vielleicht auch relativ schnell vorbei. So, ich habe versucht, mir erstmal Gedanken drüber zu machen, was Rassismustheorien überhaupt sein können. Und wenn man Rassismustheorien eben so definiert, dass es Systeme von Aussagen sind, bei denen es darum geht, die Beziehungen von konstruierten Menschengruppen zu beschreiben. Was das ist, sage ich gleich noch. Aber dann ist das ein ziemlich weites Feld. Dann gibt es Rassismustheorien, die ziemlich unkritisch sind. Dann sind auch Ansätze von interkulturellem Lernen zum Beispiel Rassismustheorien. Und dann könnte man eben auch kritische Rassismustheorien unterscheiden. Das ist erstmal so ein Feld. Und bei denen, die oder bei so klassischen Rassismustheorien, wenn man jetzt so über Erklärungsansätze spricht, gibt es zum Beispiel soziobiologische Rassismustheorien. Also es sind im Prinzip Theorien, die sagen, dass Rassismus ein Ergebnis von natürlichen biologischen Abläufen bei Menschen ist. Mhm. Also wir haben das dann vielleicht in unseren Genen oder über die Evolution im Verhalten irgendwie liegen. Dann gibt es so Ansätze aus der Psychologie, wo Rassismus als so ein Bewusstseinsphänomen aufgefasst wird. Das ist auch ein ganz breites Spektrum von Ansätzen, wo es vor allem darum geht, wie Vorurteile entstehen, Stereotype. Das sind halt so zentrale Begriffe in diesen Ansätzen. Und die haben im Prinzip, also die haben mehrere Probleme. Bei so sozialpsychologischen Theorien wird im Prinzip davon ausgegangen, dass Rassismus nur eine Fehlinformation ist. Ne, Menschen sind nicht informiert, sind nicht aufgeklärt, teilweise werden sie auch als krankhaft dargestellt. Ne, also irgendwelche Bewusstseinsphänomene laufen dann falsch ab. Mhm. Dann wird auch davon ausgegangen, dass es quasi das, worauf sich solche Vorurteile richten, dass es das so als Objekt, ne, also in Anführungszeichen die Ausländer, dass es das als eine natürliche Gruppe gibt. Mhm. Ne, also dieses Verhalten, Rassismus wird auch da, wie bei diesen soziobiologischen Theorien, als was Natürliches dargestellt. Und das ist halt was so machtkritische und diskriminierungskritische Theorien eben nicht tun. Die treten nochmal einen Schritt zurück. Und ein Ansatz, der halt auch schon in diese Richtung geht, das sind solche ökonomistischen Theorien, die halt das, also die eben sagen, dass Rassismus ein Ergebnis ist von quasi, ja, ein Ergebnis von kapitalistischen Verhaltensweisen, wo Unternehmen versuchen, die Kosten von Löhnen zu drücken. Und das versuchen sie im Prinzip über Rassismus zu erreichen und damit zu legitimieren. Mhm. Und das geht schon so, das ist halt eine einseitige Betrachtungsweise, ne, weil quasi menschliches Verhalten wieder mit einem Faktor halt eben wirtschaftlichen Gründen begründet wird, wirtschaftlichen Faktoren. Und dem kann man so gegenüberstellen, zumindest würde ich sie so benennen, halt Macht- und diskriminierungskritische Rassismustheorien. Das ist so ein Theoriefeld, was eigentlich erst in den Mitte der 90er Jahre so aufgekommen ist, so aus dem angelsächsischen Raum oder auch aus dem französischen Raum und wo dann langsam halt diese Theorien auch in Deutschland beachtet worden sind. Also es hat auch eine längere Zeit gedauert. Es wären also nur, um vielleicht mal so ein paar Schlagworte zu nennen, so ein paar Namen, also zum Beispiel Robert Miles, Colette Guillaumin, Etienne Balibar und für den Deutschen oder Stuart Hall, wäre auch noch ein ganz wichtiger Name aus Großbritannien. Und für den deutschen Kontext wäre so zumindest aus meiner Sicht Mark Terkesidis sehr wichtig. Also eigentlich bis heute ein zentraler Rassismustheoretiker, der sich aus meiner Sicht da wirklich am umfassendsten mit auseinandergesetzt hat. Und auf den würde ich auch zurückgreifen, wenn es darum geht, darüber zu sprechen, wie man Rassismus bestimmen kann eigentlich. Genau, und also er beschreibt Rassismus als ein Apparat. Also das heißt, dass da Handlungen, ein bestimmtes Wissen, also ein rassistisches Wissen, so nennt er das, und Machtungleichgewichte zusammenspielen. Also er sagt, ein rassistisches Wissen entsteht in einem Prozess, den er Rassifizierung nennt. Ja, und das heißt, Menschen kategorisieren andere Menschen nach bestimmten Merkmalen. Und in dem Moment, wo sie das tun, werden diese Merkmale, also zum Beispiel Aussehen, also es sind nicht nur biologische Merkmale, sondern zum Beispiel auch Sprache, Kleidungsstücke oder Verhaltensweisen. Ja, in dem Moment, wo die herangezogen werden, um eine einheitliche Gruppe zu konstruieren, werden sie zu einem Bedeutungsträger, also die werden mit Bedeutung aufgeladen. Das kann man ganz schön sehen auch an dieser Diskussion, die wir gerade haben zu islamisiertem Antisemitismus. Da wird quasi auch Antisemitismus zu einem Gruppenmerkmal gemacht, ne, von den Muslimen in Anführungszeichen. Es ist eine ganz klassische Rassifizierung. Und daran anknüpfend kommt es dann eben zur Zuschreibung von abweichenden Verhaltensweisen. Von Verhaltensweisen, die so einem vorherrschenden Wertekanon nicht entsprechen. Also Kriminalität, Hypersexualität, diese ganzen Dinge. Und in diesem Prozess, also beim Kategorisieren und beim Stereotypisieren, sagt er halt, dass da die Bewertung immer schon mit drin ist. Also, und das ist halt ein Fortschritt gegenüber anderen Theorien, weil zum Beispiel Robert Miles noch gesagt hat, wenn ich Menschen in Rassen einteile, ist das noch nicht rassistisch. Mhm. Es wird erst rassistisch, wenn ich diese Unterschiede bewerte. Und da sagt halt Terkesidis, und das ist halt das Spannende daran, dass allein diese Merkmale, mit denen ich die so unterschiedlichen Gruppen konstruiere, dass die schon Bedeutungen oder Wertungen in sich tragen. Also ein Beispiel, das er da anführt, ist die Hautfarbe von schwarzen Sklaven, die quasi schon über die christliche Farbenlehre, ne, weiß als sozusagen das Himmlische und schwarz als, ne, irgendwie was Diabolisches, dass das dadurch schon eine Wertung transportiert. Eine Wertung von Minderwertigkeit oder Nacktheit. Dass das als ein Merkmal auch schon eine Wertung vermittelt.
Aber könnte man dann, also als Kritik oder einfach, vielleicht ist es ja auch so, aber könnte man nicht dann auch sagen, dass Rassismus jeden treffen kann? Also das sozusagen auch, man sagt ja, es gibt ja dieses Stichwort jetzt mal Deutschenfeindlichkeit, Reverse Racism. Also dass man dann, wenn man jetzt eine Gruppe konstruiert, dass dann halt diejenigen, die in dieser Gruppe sind, egal was sie jetzt aus welchem Stand sie kommen, was sie für eine Macht haben, dass man aber, wenn eine andere Gruppe sagt, die und die haben diese Merkmale, dann ist das auch Rassismus. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, mit jemandem Migrationshintergrund hat und der sagt, diese weißen Bio-Deutschen, die sind alle steif, gewalttätig oder wie auch immer, dass die dann auch... Also dass das dann auch Rassismus ist, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man einfach Gruppen konstruiert und sie bestimmten Merkmalen zuordnet oder ihnen bestimmte Merkmale zuordnet.
Also das ist auf jeden Fall eine, also man kann so argumentieren, das ist im Prinzip auch eine Gefahr, die immer dann entsteht, wenn ich den Kontext ausblende, in dem so ein rassistisches Wissen gebildet wird. Also den Kontext blenden zum Beispiel solche Theorien wie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit aus. Also ich meine, die AfD versucht sich in Landtagen auch als ein Opfer gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu stilisieren, spricht auch von Deutschenfeindlichkeit. Aber man muss halt gucken, in was für einem Verhältnis entsteht dieses rassistische Wissen. Und da ist es im Prinzip so, dass das in so einer Art von Lücke entsteht. Und zwar werden die Menschen, die dieses Wissen betrifft, werden erstmal zu ungleichen Bedingungen in bestimmte Institutionen einbezogen. Zum Beispiel in den Arbeitsmarkt. In Deutschland gibt's im Prinzip mehr oder weniger einen segregierten Arbeitsmarkt, den es auch schon durch die Gastarbeiterzuwanderung gab, wo eine Unterschichtung stattfindet des Arbeitsmarktes durch Arbeitsmigranten. Jetzt aktuell passiert das durch die arbeitsmarktnahe Integration in Anführungszeichen von Geflüchteten. Also dass zum Beispiel geflüchtete Frauen Haushaltstätigkeiten übernehmen, die es dann deutschen Frauen ermöglicht, einem Beruf nachzugehen. Mhm. Also wo sozusagen die Emanzipation der einen Gruppe durch die Unterschichtung durch die andere Gruppe erkauft wird. Und das heißt, werden Menschen... Es gibt eine soziale Ungleichheit, die erklärt werden muss. Mhm. Und in einem anderen Schritt wird aber gesagt, ihr seid doch alle frei. Ihr habt doch alle Chancen in unserer Gesellschaft, euch zu entwickeln, erfolgreich zu sein. Warum tut ihr das denn nicht? Mhm. So, und dann kommen solche Erklärungen oder rassistischen Erklärungen ins Spiel. Das heißt, dieses rassistische Wissen versucht, soziale Ungleichheiten zu erklären, die Menschen antreffen.
Das heißt also, das zentrale Thema ist ja eigentlich dann Macht ausüben. Also wer Macht hat, kann in der Hinsicht eigentlich nicht rassistisch diskreditiert werden, weil er nicht drunter leidet in der Hinsicht. Also wenn eine unterdrückte Gruppe sich über... das ist jetzt mal platt zu sagen, Unterdrücker und etc., an ihnen irgendwelche was zuschreibt, dann kann das nicht als rassistisch gesehen werden, sondern das ist dann sozusagen eher ein Ventil, kann man das so sagen?
Würde ich es nicht sagen, sondern ich würde sagen, also würde eben nicht sagen, dass Rassismus irgendwie ein fehlgeleiteter Protest ist oder eine Art Fehlinformation, sondern Rassismus hilft Menschen oder rassistisches Wissen hilft Menschen, ihre Welt für sie erstmal zu verstehen und sinnhaft zu deuten. Mhm. Also Rassismus bietet erstmal Kategorien an und Erklärungen, mit denen Menschen sich zurechtfinden und was auch ein Stück weit trägt. Und dann spielt das auch erstmal keine Rolle, wenn sich da irgendwo Widersprüche auftun. Also dieses Wissen, das kann alltägliches Wissen sein, so auf der Ebene von einem Alltagsverstand. Das kann aber auch einer wissenschaftlichen Theorie sich niederschlagen. Entscheidend ist sowas wie, dass halt eine bestimmte Machtposition hinzukommt. Mhm. Also eine Gruppe muss sozusagen über die Möglichkeiten verfügen, eine andere Gruppe darstellen zu können, repräsentieren zu können. Eine Klassifikation durchzusetzen, also im Fall von, jetzt sagen wir mal Rassen in Anführungszeichen, eine Klassifikation in Rassen durchsetzen zu können. Das wird auch symbolische Macht genannt, also Genau, und im Kontext von Kolonialismus wird da auch von epistemischer Gewalt gesprochen, also die Möglichkeit, die eigene Herrschaft über Kolonisierte mit Gewalt auch durchzusetzen, aber ne, gleichzeitig auch mit dem Hinweis, dass allein diese Produktion von diesem Wissen über andere auch schon eine Form von Gewalt ist, die auch andere von sich entfremdet und die Weltsicht der anderen prägt.
Also sozusagen denen, die von Rassismus betroffen sind, auch einzureden, warum das richtig ist, dass sie davon, weil sie so sind, wie sie sind, dass sie deswegen auch da unten sind und die anderen da oben.
Genau.
Okay. Was unterscheidet denn eigentlich der Unterschied zu anderen, ich nenne das jetzt mal Diskriminierungsform, wie ist das mit, wenn man jetzt irgendwie, Hass auf Obdachlose oder sozial marginalisierte Diskriminierung gegenüber Menschen, die eine andere Sexualität als diese vermeintlich normale Heterosexualität leben, was unterscheidet da den Rassismus von diesen anderen Diskriminierungsformen? Oder ist das dann nicht alles eigentlich eine Diskriminierungsform?
Also das, wo ich zumindest Unterschiede sehen würde, also es gibt wahrscheinlich natürlich noch mehr Unterschiede, aber das Offensichtlichste ist natürlich erstmal, wer von einer bestimmten Diskriminierungsform betroffen ist. Also quasi in Anführungszeichen die konstruierten Objekte. Und Konstruktion meint da das, was ich gerade vorhin gesagt hatte, dass Merkmale als Zeichen für eine einheitliche Gruppenzugehörigkeit herangezogen werden. Also dass zum Beispiel, wenn es um Gender geht, der Hormonspiegel für die Einteilung in Mann-Frau genutzt wird, ne, obwohl das eigentlich so eine ganze Variationsbreite ist. Und auch mehrere Merkmale für Geschlecht herangezogen werden können. Also einmal die Bezugsobjekte, in Anführungszeichen, und dann so die konkrete Geschichte und die Inhalte von den Zuschreibungen, die eben getroffen wurden, wobei es da natürlich auch Gemeinsamkeiten gibt. Also ich meine, in der europäischen Geschichte ist Frauen zum Beispiel auch eine zugeschrieben worden, dass sie ihre Sexualität weniger kontrollieren können. Und genau das Gleiche ist eben auch kolonisierten Menschen zugeschrieben worden. Also wird ja immer noch gemacht.
Ja,
also
so,
wenn man in den Kontext Köln schaut, Kölner Silvesternacht und so. Abgesehen davon würde ich also eigentlich schon noch mehr Gemeinsamkeiten sehen. Auch. Und zwar, dass eben alle diese Diskriminierungsformen auf Gruppenkonstruktionen beruhen. Also dass diese Kategorien, die uns da zur Verfügung gestellt werden, also zum Beispiel die Ausländer, die Frauen, die Behinderten, dass das erstmal Konstruktionen sind. Und diese Gruppen eigentlich erst dadurch entstehen, dass also durch menschliche Handlungen entstehen. Wenn wir jetzt den Kontext Rassismus nehmen, und uns Segregation auf dem Wohnungsmarkt anschauen, dann führen halt zum Beispiel gerade so institutionelle Diskriminierung auf dem oder institutioneller Rassismus auf dem Wohnungsmarkt dazu, dass bestimmte Gruppen überhaupt als Gruppe überhaupt erstmal wahrnehmbar sind. Ja, oder wenn es um Alltagsrassismus geht, dass Menschen, die sich erstmal vielleicht als Deutsch definieren, aber nicht weiß aussehen, dass die erstmal überhaupt darauf gestoßen werden, dass sie irgendwie in Anführungszeichen nicht dazugehören oder nicht als zugehörig angesehen werden. Und das sind Praktiken, wo andere erstmal zu anderen gemacht werden. Da würde ich schon eine Gemeinsamkeit sehen. Und dass das halt auch Auswirkungen auf die Selbstsicht hat, auf die Selbstdefinition. Also ich kann mich diese Verhältnisse stellen quasi Positionen zur Verfügung, die ich für mich einnehmen kann. Ich kann mich als Mann beschreiben, ich kann mich als zugehörig zur Arbeiterklasse beschreiben, als heterosexuell. Und das sind alles erstmal Kategorien, die so entstanden sind. Und Was halt bei allen diesen Diskriminierungsverhältnissen noch eine Rolle spielt, ist, dass es immer eine Norm gibt, die im Zentrum steht. Bei Rassismus ist es, werden weiße Menschen als Norm dargestellt. Mhm. Bei Sexismus Männer oder männliche Verhaltensweisen ins Zentrum gerückt und von da aus andere bewertet. Und bei allen geht es darum, halt soziale Unterschiede als oder soziale Prozesse als was Natürliches darzustellen.
Aber dann, das ist, aber ein wichtiger Punkt ist ja schon, dass man, wenn man möchte, gerade bei anderen, also jedenfalls jetzt im Gegensatz zu Rassismus, kann man ja bei Homo- und Transfeindlichkeit, könnte ja der Betreffende, könnte sozusagen untertauchen in die Heterosexualität. Der Mann kann dieser Männlichkeit anpassen, während die Frau sich dieser Weiblichkeit anpasst. Also nicht, dass das jetzt als positiv zu bewerten ist, aber ein Unterschied besteht ja schon darin, dass zum Beispiel einfach der schwarze Mensch oder jemand, der dann eben nicht als weiß gelesen wird, nicht einfach seine Hautfarbe in der Hinsicht dann ablegen kann. Also er bleibt sozusagen in seiner Hautfarbe und dementsprechend auch werden diese Zuschreibungen auch ihm immer wieder auf die Füße fallen, währenddessen natürlich jemand, der nicht seine Sexualität auslebt oder seine andere Einstellung oder sein anderes Wesen halt auslebt, der in der Hinsicht weiterhin, er könnte untertauchen, sagen wir es so. Und das können ja dann andere Menschen, die ein anderes Aussehen haben, kann das ja nicht einfach. Oder nur unter sehr großen Anstrengungen.
Genau, das ist sowas, was in der Rassismustheorie als Passing beschrieben wird. Eben das passieren können als jemand, der zu der Wir-Gruppe gehört, sozusagen. Oder zur weißen Mehrheitsgesellschaft in Deutschland. Genau, und das also wird auch so ein bisschen als ein Angebot gedeutet, um quasi Menschen, die von Rassismus betroffen sind, auch nochmal zu spalten. Mhm. Weil wenn ich die Möglichkeit habe, zu passieren und in bestimmten Momenten dann eben auch als zugehörig wahrgenommen zu werden und bestimmte Privilegien zu haben, dann ist es für mich ja erstmal besser oder angenehmer, auch eine Art von Schutz, das in Anspruch zu nehmen, sage ich mal.
Mhm. Genau. Wenn wir jetzt mal auf die Bildungsarbeit schauen, du hast ja jetzt gerade so die Gemeinsamkeiten auch betont. Wenn man jetzt Bildungsarbeit an Ansätze geht, findet man da dann eher Konzepte, die auf unterschiedlichste diskriminierende Gruppen dann anzuwenden sind? Oder sollte man schon jetzt in Bezug auf Rassismus schon bestimmte Konzepte, Ansätze, Methoden nehmen, als im Gegensatz dann jetzt zum Beispiel zu Homo-, Trans-, Interfeindlichkeit, Sexismus, Behindertenfeindlichkeit etc., was es dann alles gibt? Genau, also was würdest du da sagen? Oder was ist da deine Erfahrung?
Also es gibt solche und solche, ja. Würde ich sagen. Also wenn man es so erstmal von einem theoretischen Standpunkt guckt, gibt es zum Beispiel den Ansatz der kritischen Weisheitsforschung oder Critical Whiteness Studies, was halt aus den USA kommt und wo sozusagen eben die Vorname oder die Vorannahme ist, dass sowohl diejenigen, die Rassismus ausüben, als auch diejenigen, die eben strukturell davon betroffen sind, dass Rassismus auf beide Auswirkungen hat. Und zwar in dem Sinne, dass alle, also sowohl weiße Menschen als auch People of Color, durch Rassismus in einer gewissen Weise soziale Positionen zugewiesen bekommen. Und auch von ihren Erfahrungen her durch Rassismus geprägt werden. Also beispielsweise, ne, wenn man davon ausgeht, dass es in Deutschland institutionellen Rassismus gibt, was ich auf jeden Fall sagen würde und was auch nachgewiesen ist, zum Beispiel in Schulen, hat das Auswirkungen darauf, also auf Lebenschancen. Mhm. Lebenschancen werden da verteilt. Und in dem Sinne bekommen Menschen eben auch soziale Positionen zugewiesen. Es wird darüber entschieden, ob du nach der 4. Klasse auf eine Hauptschule kommst oder auf ein Gymnasium. Und über diese Schiene läuft das. Und diese Critical Whiteness Studies haben mehrere Stoßrichtungen. Einmal wird gefragt, wie passiert das, dass Weißsein zur Norm wird? Also wie passiert das zum Beispiel, dass Deutschsein damit verbunden wird, weiß zu sein? Das zweite ist so eine Stoßrichtung, wo es darum geht, Privilegien, die Menschen durch Rassismus haben, zu reflektieren. Also wenn wir das Beispiel Schule nehmen oder vielleicht noch mal weiterführend auch Ausbildungsplätze, habe ich einen Konkurrenzvorteil, wenn ich als deutsch eingeordneter Mensch, weiß eingeordneter Mensch, profitiere ich davon, wenn andere sozusagen schon früh aussortiert werden. Ja, und dann habe ich sozusagen erstmal schon weniger Konkurrenz um Ausbildungsplätze. Und wenn ich dann sozusagen, was ich gar nicht mitbekomme, vielleicht auch bevorzugt werde, dann noch, wenn es um Ausbildungsplatz geht, um einen konkreten, aber zum Beispiel Muslimas mit Kopftuch, die tatsächlich eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, eingestellt zu werden, aussortiert werden, dann ist das erstmal ein unbewusstes Privileg, was ich gar nicht wahrnehme. Und um die Reflexion von solchen Vorteilen geht es bei kritischem Weißsein. Mhm. Und was auch noch ein wichtiger Teil ist, wäre zum Beispiel das Privileg, dass man selbstverständlich sich irgendwo repräsentiert fühlt. Wenn ich den Fernseher anmache, sehe ich in ARD und ZDF tausende weiße Menschen. Und wenn sozusagen, und in seltenen Fällen auch mal einen People of Color in einer Person, in einer kompetenten Rolle, die selbstverständlich dazugehört. Also da hat sich was geändert, aber in der Tendenz, würde ich sagen, ist das immer noch so ein Ungleichgewicht. Mhm. Aber das wäre auch so ein Privileg, worum es da geht. Und es geht darum, bei kritischem Weißsein, was macht Rassismus auch emotional und biografisch mit Menschen? Wenn ich Menschen nur noch als Gruppenwesen wahrnehme, dann, also das wäre sowas wie, was man Costs of Racism nennt, dann verarmt irgendwie die Wahrnehmung. Ich nehme jemanden als Gruppenwesen wahr, aber was ich verkenne, ist, wie die Person konkret anders von mir ist. Also als konkrete Person nehme ich sie dann zum Beispiel nicht wahr. Und genau, das ist ein Ansatz, der halt in der Bildungsarbeit also ein theoretischer Hintergrund ist, wo es auch Methoden dazu gibt, aber was, würde ich sagen, halt schon nochmal eher ein Reflexionsangebot darstellt. Also es ist tatsächlich ein genuiner Bestandteil von Ansätzen, die jetzt, oder von Migrationspädagogik zum Beispiel und von Rassismuskritik, was nochmal andere Ansätze wären. Mhm. Wir waren jetzt halt so bei den theoretischen erstmal noch.
Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal kurz erklären, was du unter institutionalisierten Rassismus meinst, weil das ist vielleicht nicht allen Zuhörern zu hören, klar.
Das kann ich machen. Und zwar geht es bei institutionellem Rassismus darum, dass durch das ganz normale Funktionieren von Institutionen, also Organisationen oder auch die diffusen Organisationen wie in einem Arbeitsmarkt, darum, dass Menschen systematisch und regelmäßig gegenüber anderen Menschen benachteiligt werden, und zwar entlang von diesen konstruierten Gruppenzugehörigkeiten, die ich am Anfang erwähnt hatte. Also da werden Ressourcen entlang von diesen Gruppenzugehörigkeiten zugeteilt, wie zum Beispiel Schulabschlüsse, Sicherheit, Anerkennung und so. Und also ein Beispiel für institutionalisierten Rassismus wäre zum Beispiel Racial Profiling. wo es eben darum geht, dass Kontrollen oder Polizeikontrollen unabhängig oder anlassunabhängige Polizeikontrollen häufiger schwarze Menschen treffen und aufgrund der Hautfarbe vorgenommen werden. Und in dem Fall wird eben Sicherheit unterschiedlich zugeteilt. Im Prinzip. Mhm. Ein anderes Beispiel, was so ein bisschen deutlich macht, dass Rassismus und Diskriminierung nicht immer Ungleichbehandlung ist, sind Neutralitätsgesetze. Also in Berlin gibt es ein Neutralitätsgesetz. Und genau dort wird eben vorgeschrieben, dass zum Beispiel JustizbeamtInnen, PolizistInnen, also Leute, die so eine hoheitliche Funktion ausüben, dass die keine religiösen, weltanschaulichen Erkennungszeichen tragen dürfen. Damit die Polizei als neutral erscheint zum Beispiel oder die Justiz. Und was da aber passiert ist, dass sich nicht alle diese Neutralität leisten können. Es gibt, also zumindest ist mir das nicht bekannt, dass es für gläubige Christen eine Bekleidungsvorschrift gibt. Aber sehr wohl, ne, gibt es Interpretationen vom Islam, wo Menschen für sich sagen, ich interpretiere das so, dass es für mich eine Pflicht ist, zum Beispiel ein Kopftuch anzuziehen. Also es ist, da werden in dem Fall unterschiedliche Dinge gleich behandelt. Und das führt dazu, also gab es neulich auch eine Klage von einer Juristin, die muslimisches Kopftuch trug, in Bayern, die tatsächlich auch von Ausbildungsinhalten im Referendariat ausgeschlossen wurde, wo das Gericht eben ihr nicht recht gegeben hat und die bayerische Staatsregierung dann im Nachhinein, um diese Praxis zu rechtfertigen, so eine Vorschrift wie in Berlin eingeführt hat.
Ja? Okay.
Ja. Genau. Und das ist sozusagen ein institutioneller Rassismus durch Gleichbehandlung.
Also positiv formuliert etwas, was gut gemeint ist, aber halt immer nicht in der Praxis so, ja, oder halt in der Praxis Menschen auch einfach damit diskriminiert. Jetzt ja, bei diesem Beispiel.
Und was halt so diesem Selbstbild dient, wir sind in Anführungszeichen weltoffen, wir sind humanistisch eingestellt, ne, wir behandeln alle Leute gleich, dann können wir ja nichts falsch machen. Ne, dann sind wir gerecht. Und das sind eben solche Formen, wo man sagen, wo man halt genau hingucken muss. Also in Schulen passieren ähnliche Dinge. Also ein anderes Beispiel, was das ganz gut illustriert, ist die frühe Selektion im Schulsystem. Also wenn Menschen nach dem 4. Schuljahr einsortiert werden, dann haben die Menschen, die im 1. Schuljahr Deutsch vielleicht ganz neu lernen, erhebliche Nachteile, weil das habe ich jetzt neulich auch erst gelernt, die Sprachentwicklung, um auf das Niveau von Gleichaltrigen zu kommen, um mehr als 5 Jahre dauert. Also 5 bis 7 Jahre waren das, glaube ich. Mhm. Und da wird sozusagen auf die Merkmale, die Menschen mitbringen, keine Rücksicht genommen, aber alle gleich behandelt. Mhm. Nach diesem landläufigen Verständnis von Rassismus ist das kein Rassismus, aber es hat eben auf rassistisch diskreditierbare Menschen negative Auswirkungen.
Gut, das bringt uns ja wieder zu der eigentlichen Frage zurück, was denn die Bildungsarbeit, sprich Jugendarbeit, denn da machen kann, um dem zu begegnen.
Okay, dann würde ich vielleicht auch noch was zur geschichtlichen Einordnung sagen. Und zwar gibt es in Deutschland eine gewisse pädagogische Tradition, ja, Menschen, die als anders markiert werden, ja, zu behandeln, zu beschulen, ne, oder pädagogisch umzugehen, sage ich mal. Man unterscheidet da so, ja, mehr oder weniger 3 Phasen. Das sind jetzt auch idealtypische Phasen. Aber erstmal so, ne, im Prinzip nach der, oder so gegen Ende oder kurz vor dem Anwerbestopp 1973, hat so diese Phase der sogenannten Ausländerpädagogik begonnen, wo erstmal der Anknüpfungspunkt war, wir stellen uns da eine homogene Gruppe von die Ausländer vor, ne, die ist sozusagen über den rechtlichen Status als eine scheinbar einheitliche Gruppe ja, erschienen. Und wir machen die quasi zu einem Problem. Die sind völlig fremd, die haben Defizite, die können unsere Sprache nicht. Wir müssen denen helfen, sich an unsere moderne Gesellschaft anzupassen. So, ne? Das waren so diese Vorstellungen, mit denen man da pädagogisch herangegangen ist. Und da sieht man, dass es auch ein idealtypischer Ansatz ist, dass solche Vorstellungen es ja heute auch teilweise noch gibt. Also gerade so nach der vom großen Zuwanderung jetzt von Geflüchteten kommen solche Argumentationen ja auch immer wieder. Oder es kommen solche Formen auf, wie dass geflüchtete Kinder erstmal in Vorbereitungsklassen segregiert werden. Mhm. Und nicht direkt in Regelschulklassen kommen. Und was ich auch immer wieder höre, ist sowas, wenn es um ne, Schülerinnen, Anführungszeichen, mit Migrationshintergrund geht, dass da auch erstmal so eine Defizitannahme irgendwie da ist. Ne, also solche Annahmen gibt's immer noch. Und diese Ausländerpädagogik ist dann von sowas wie interkultureller Pädagogik abgelöst worden, so in den 80er Jahren. Und da ging es dann nicht mehr da um die anderen, sondern da waren dann alle anders sozusagen. Also dann gab es quasi die anderen, die kulturell anders waren, aber auch uns, in Anführungszeichen. Und beiden Gruppen wurden eigene Kulturen zugeschrieben. Ja. Das war erstmal eine positive Entwicklung, weil das auch hieß, dass die anderen erstmal anzuerkennen. Mhm. Das lief unter Stichworten wie multikulturelle Gesellschaft zum Beispiel. Aber der Ansatz ist halt auch ziemlich stark kritisiert worden, weil man gesagt hat, okay, dieser Kulturbegriff, den die interkulturelle Pädagogik hat, so in den klassischen Ansätzen, der ist statisch. Der funktioniert im Prinzip wie ein Rassebegriff. Ich ordne Menschen aufgrund von bestimmten Merkmalen wie Sprache einer anderen Kultur zu, das ist dann dieser einheitliche Container, und deswegen verhalten die sich so und so. Mhm. Also wie bei der biologisch-rassistischen Begründung kann man da auch Verhalten von Menschen als kulturell festgelegt dann deuten. Ne? Also funktioniert ähnlich. Und dadurch sind dann auch zum Beispiel pädagogische Probleme halt kulturalisiert worden. Also wenn ich dann sag ich mal, in der Kindergartengruppe einen Jungen habe, den ich oder dessen Eltern nicht aus Deutschland kommen, der hier geboren ist, der dann aber sowas zugeschrieben bekommt wie, naja, der hat halt ein südländisches Temperament. Ne, dann fange ich an zu kulturalisieren und das Verhalten einer ganz konkreten Person in einer ganz bestimmten Situation einfach nur noch über eine vermeintliche Zugehörigkeit zu deuten. Also da verschwindet die Person und steht wieder nur die Gruppe im Vordergrund. Also zu solchen Dingen kann das führen. Und wozu es auch führt, ist eben, dass Rassismus nicht als Rassismus wahrgenommen wird, im Prinzip.
Weil es ja positiv auch oft dann gewendet wird. Ne? Sie sind ja, können gut rechnen oder was weiß ich, dann wird das ja auch als einen positiven Wert dann eigentlich besprochen. Und das kann ja dann nicht negativ gedeutet werden, kann man so sagen.
Ja, schon noch, also im Prinzip, es hat schon noch mal eine andere Stoßrichtung. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass rassistisch diskreditierbare Kinder bei Schulabschlüssen benachteiligt sind. Also das lässt sich ja statistisch nachweisen. Kann ich, wenn ich so kulturalistisch argumentiere, von der interkulturellen Pädagogik her sagen, das liegt an denen ihrer Kultur. Mhm. Die Eltern bringen nicht genügend Bildungsstreben mit, unterstützen ihre Kinder nicht richtig. Und das wird von ihrer Kultur auch nicht irgendwie gefördert.
Ne? Ja.
Und dahinter, hinter so einer Argumentation, verschwinden rassistische Ausschlusspraktiken. Das war sozusagen das, was ich meine. Mhm. Genau, und auch da, also ne, wie bei der Ausländerpädagogik, gibt es auch da aktuelle Bezüge. Also diese Argumentation, dass Menschen sich auf eine bestimmte Weise verhalten, weil ihre Kultur in Anführungszeichen das vorschreibt, also diese Zuordnung von Menschen zu so einem Kulturcontainer, ist immer noch gang und gäbe. Mhm. Zu diesen interkulturellen Ansätzen gab es auch wieder eine Kritik. Und das ist so auch der Diskurs, der jetzt gerade aktuell ist und gibt es aber auch schon seit Anfang der 2000er Jahre. Ein ganz bekannter Vertreter ist Paul Metscherill. Und ihm geht es im Prinzip darum, ja, eine Pädagogik unter Bedingungen der Migrationsgesellschaft zu formulieren. Mhm. Also erstmal wird eben interkulturelle Pädagogik und dieser Kulturbegriff halt kritisch gesehen. Es wird nicht mehr auf die Kultur in Anführungszeichen der anderen geguckt, sondern es wird darauf geguckt, wie werden die anderen überhaupt zu anderen gemacht. Also es ist was auch mit Othering beschrieben wird. Das hatte ich schon erwähnt, das ist eben diese Zuordnung. Ich habe ein Merkmal wie Sprache oder Kleidung und stecke jemanden dann in eine Kategorie. Mhm. Das meint Veränderung. Ein Beispiel für Veränderung wäre auch ein Junge. Eltern kommen aus der Türkei. Er ist bei Bielefeld geboren, gewinnt den Wettbewerb sicher durch den Verkehr oder in die Richtung und kommt dann zur Preisverleihung, steht vor der versammelten Gemeinde, der Bürgermeister gratuliert ihm und fragt ihn dann, woher kommst du denn? Und er nennt ein kleines Dorf in Bielefeld, der ganze Saal bricht in schallendes Gelächter aus. Warum? Weil er für die Anwesenden die falsche Antwort gegeben hat. Hm. Und genau das ist so eine Erfahrung, die Menschen zu anderen macht. Er, für ihn war es überhaupt keine Frage, ne, wo er hingehört, ne, was so sein Lebensumfeld ist, womit er sich, wo er sich zugehörig fühlt. Und genau in solchen Momenten, wo wird selbstverständliche Zugehörigkeit erstmal aberkannt. Und das versteht man unter Veränderung. Und auf sowas guckt Migrationspädagogik und guckt auch, wie sind Pädagogen, Pädagoginnen, Schule, Bildungseinrichtungen überhaupt in diesen Prozess eingebunden. Also zum Beispiel dadurch, dass sie halt Bildungsabschlüsse unterschiedlich verteilen. Oder wie sind auch Lehrer im Unterricht in solche Veränderungsprozesse eingebunden? Das können ja teilweise also ganz selbstverständliche Dinge im Unterricht sein, wenn Lehrer Aufgaben stellen, wo oder Referatsthemen vergeben, wo es zum Beispiel um Fragen geht, wie Fragen gestellt werden, wie gehört der Islam zu Deutschland? Was an sich schon eine verändernde Frage ist. Also ich stelle überhaupt schon die Frage zu stellen, ob für eine Religion Religionsfreiheit gelten soll in Deutschland, ist im Prinzip schon eine Frage, die eigentlich nicht geht. Ne, aber solche wird als eine Selbstverständlichkeit trotzdem irgendwie hingenommen, ne, dass das überhaupt gestellt wird. Ne? Und auf solche Dinge will Migrationspädagogik eben auch gucken. Und zur Migrationspädagogik gehört Rassismuskritik, gehört Privilegienreflexion, und gehört auch so, würde ich mal sagen, die Anerkennung von Schülern, Schülerinnen of Color als Menschen, die sich in rassistischen Verhältnissen auch kompetent bewegen können. Also die durch meinetwegen Ironie oder oder sei es auch teilweise auch Gewalt, was jetzt nicht konstruktiv ist, aber was halt eine Umgangsform ist mit Rassismus, auf solche Verhältnisse reagieren können und auch versuchen da sich durchzuwursteln sozusagen. Genau.
Du hast jetzt ja schon ein paar Mal dieses Wort Rassismuskritik auch genannt. Kannst du das nochmal ein bisschen näher ausführen, was man darunter genau meint?
Also im Prinzip, ich würde Rassismuskritik einmal so als eine Umschreibung für so macht- und diskriminierungskritische Ansätze benutzen, aber auch für einen ganz spezifischen Gedankengang. Und zwar geht Rassismuskritik davon aus, dass ich eben im Prinzip nicht gegen Rassismus agieren kann von außen, sondern dass alles, was ich versuche, gegen Rassismus zu tun, in einer rassistischen Normalität stattfindet. Mhm. In einer Gesellschaft, wo Menschen ganz selbstverständlich verandert werden, in einer Gesellschaft, wo sowas wie NSU vorkommt, mhm. wo auch staatliche Stellen mit Stereotypen im Kopf handeln. Und in einer Gesellschaft, deren Wohlstand eben auch auf Kolonialismus basiert. Ja, also wir sind alle nicht frei von diesen, sag ich mal, Gewordenheiten. Und ja, also wie halt das kritische Weißsein sagt, das Selbstbild von weißen Menschen ist durch Rassismus geprägt. Ne? Und in so einer Normalität muss ich irgendwie handeln. Das meint Rassismuskritik.
Was würdest du denn dann jetzt Lehrern oder beziehungsweise Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit oder Hauptamtlichen in der Jugendarbeit, also was würdest du denen sagen, also was kann man machen, so etwas dann auch zu begegnen, so ganz konkret? Also gibt es da irgendwie Methoden, Ansätze? Und vielleicht schließt sich dann auch gleich mal die Frage drauf an, gibt es dann dieser eine Lösungsansatz, beziehungsweise diese eine Methode, die auf alles so anwendbar ist?
Mhm. Also die eine Methode gibt es nicht, aber das war ja wahrscheinlich auch schon den meisten klar.
wahrscheinlich, ja.
Also so ein paar methodische Ansätze wären vielleicht diversitätsbewusste Bildungsarbeit, Social Justice, Anti-Bias-Ansatz sind ja auch so in den letzten Jahren relativ, ja, eher nochmal so Anti-Bias oder diversitätsbewusste Bildung, Ansätze, die so in den letzten Jahren aufgekommen sind, wo ich auch sagen würde, okay, da gibt es auch eher methodisches Handwerkszeug, in Anführungszeichen, was man sich holen kann. Der Anti-Bias-Ansatz kommt aus den USA, ist über Südafrika nach Deutschland gekommen und der setzt sich im Prinzip mit allen Diskriminierungsformen auseinander und versucht vor allem darauf zu schauen, inwiefern hat eine Person, haben die Teilnehmenden Zuschreibung verinnerlicht, Kategorisierung, ne, rassistisches Wissen, ne, aber auf alle Diskriminierungsformen betrachtet. Und was da ja besonders ist oder zumindest so ein Unterscheidungsmerkmal ist, dass da auch mit Emotionen und Affekten gearbeitet wird, sich damit auseinandergesetzt wird und das auch gezielt zum Thema gemacht wird. Während beim Social Justice Ansatz, so wie ich ihn kenne, erstmal ein Thema im Fokus steht und nicht gezielt Emotionen hervorgerufen werden oder angesprochen werden. Die werden bearbeitet, wenn sie da sind, aber es geht erstmal um das Thema Diskriminierung. Mhm. Social Justice ist ein Ansatz, der auch so in den 1980er Jahren entstanden ist, erstmal aus so Bewegungskontexten heraus in den USA, Großbritannien, Australien, wo sich halt soziale Bewegungen, Initiativen als Bewegungen für Social Justice verstanden haben. Und Hintergrund dieses Begriffs, weswegen man eigentlich auch nicht soziale Gerechtigkeit sagen kann, ist, und was ihn eben auch nochmal auszeichnet, ist, dass er nicht wie Anti-Bias erstmal sagt, wir sind gegen Diskriminierung und das reicht uns erstmal, sondern dahinter steht halt auch eine Gerechtigkeitsphilosophie. Also Social Justice will einen Ausgleich in materieller Hinsicht, also Verteilungsgerechtigkeit und eine Anerkennungsgerechtigkeit. Und das heißt eben auch, gegen Diskriminierung in der Gesellschaft anzugehen und die Partizipation von allen zu gewährleisten. Das ist so eine Besonderheit, würde ich auf jeden Fall sagen. Und die Methoden sind, also biografisch, es geht um Diskriminierungen auf unterschiedlichen Ebenen und eben auch nochmal darum, Handlungsoptionen zu erarbeiten, mit denen die Teilnehmenden Diskriminierungen unterbrechen können. Also als Beispiel, was auch für Rassismus eben wichtig ist, wenn ich, wenn Informationen oder die Thematisierung von schwarzer Geschichte in Deutschland kaum vorkommt, ist es so, dass ich das ein Wissen von der Zugehörigkeit schwarzer Menschen über in unserer Gesellschaft ja teilweise gar nicht vermittelt bekomme. Das heißt, da wird auch schon sowas wie Normalität produziert. Wenn hauptsächlich die Geschichte von weißen Menschen repräsentiert wird, werden sie auch zu denjenigen, die selbstverständlich dazugehören. Und schwarze Menschen zur Ausnahme. Und ein Unterbrechen von Rassismus kann zum Beispiel darin liegen, die Geschichten von schwarzen Menschen auch sichtbar zu machen, zum Beispiel auch im Geschichtsunterricht. Das, und solche Handlungsoptionen zu erarbeiten, da, das will Social Justice auch, genau, darauf wird hingezielt. Was ich auf jeden Fall auch noch wichtig fände als ein Ansatz, ist sowas wie globales Lernen.
Ja.
Globales Lernen, würde ich sagen, ist auch deswegen wichtig, weil sozusagen wir solche Phänomene wie Fluchtmigration in globale Zusammenhänge eingebettet sind. Also ich muss sozusagen erstmal verstehen lernen, dass westliche Gesellschaften auch maßgeblich mit dafür verantwortlich sind, dass Flucht überhaupt stattfindet. Also beispielsweise über unseren Lebensstil. Also das CO2, das wir in die Luft pusten, juckt uns erstmal wenig. Es schadet aber eben den Menschen, die im globalen Süden von Klimaerwärmung betroffen sind. Der Fisch, der bei uns auf dem Tisch landet, wird in Gewässern vor der afrikanischen Küste gefischt, zerstört dort zum Beispiel lokale Strukturen. Und die Menschen, die, ist jetzt auch etwas, ein bisschen holzschnittartig, aber wenn sozusagen die Menschen, die zu uns kommen, uns so die Auswirkungen unserer Lebensweise bewusst machen, kann ich da auf zwei Weisen drauf reagieren. Ich kann versuchen, das eben in den Zusammenhang zu setzen, oder ich kann versuchen, das Ganze rassistisch zu lösen. Und da, glaube ich, ist globales Lernen auf jeden Fall ein wichtiger Beitrag. Nochmal.
Du hattest eben noch von diversitätsbewussten Ansatz gesprochen. Wäre das auch so eine Methode, beziehungsweise kannst du die ausführen, was damit so damit gemeint ist? Und
Diversitätsbewusste Bildungsarbeit ist also methodisch, greift es im Prinzip auch auf Methoden aus dem Anti-Bias-Ansatz zurück. Das ist, denke ich, nochmal. Also hat nicht die sozusagen die Geschichte, sozusagen die Herkunftsgeschichte vom Anti-Bias-Ansatz, sondern diversitätsbewusste Bildungsarbeit ist eher so im Zusammenhang von Diversity in der Wirtschaft aufgekommen, dass der Begriff auch in der Pädagogik aufgegriffen worden ist, da aber eigentlich ähnliche Dinge mit gemeint sind, vom theoretischen Hintergrund. Und vom methodischen Hintergrund auch. Also ich würde Anti-Bias als einen diversitätsbewussten Ansatz sehen, auf jeden Fall. Und so als Fazit zu diesen verschiedenen Ansätzen und Methoden würde ich sagen, weil oder zumindest begegnet mir das oft, dass so die Erwartung da ist, wenn es jetzt um Rassismus oder Antirassismus-Training geht, dass ein Methodenkoffer erwartet wird. Wie gehe ich jetzt mit rassistischen Situationen in der Schulklasse um oder im Jugendclub oder so? Solche Dinge, also klar sind Methoden auch wichtig, um mit Menschen arbeiten zu können. Das sind aber notfalls Dinge, die ich mir auch anlesen kann. Was ich eben wichtig finde oder fände, ist erstmal überhaupt eine Haltung zu entwickeln, dass es nötig ist, mich und mein Handeln in pädagogischen Settings ständig zu reflektieren. Hm. Gerade wenn ich auch zu einer Mehrheit gehöre, die Rassismus reproduzieren kann, auch wenn sie das nicht absichtlich möchte. Also allein deswegen gibt es schon mal die Notwendigkeit, darüber nachzudenken, was ich überhaupt tue. Also wo benutze ich zum Beispiel Materialien, die Stereotype transportieren? Ne? Zum Beispiel rassistische Afrika-Bilder. Wo benutze ich eine koloniale Sprache? Also zum Beispiel ganz oft höre ich das immer noch zum Beispiel in Nachrichten über Stämme geredet, wenn es um Afrika geht, was halt eine koloniale Sprache ist, weil man Stamm im europäischen Kontext nur für die Vergangenheit benutzt, aber quasi die Gegenwart von Afrika so beschreibt und damit impliziert, Afrika ist sozusagen, was in der, ja, wo man wieder so ein Bild von einer natürlichen Entwicklung hat und Afrika ist irgendwo ganz unten. So, ne? Also diese Bilder werden da transportiert. Und über solche Dinge muss ich immer wieder versuchen, mich halt zu hinterfragen. Das, genau, also da gehört halt auch so eine gewisse, sag ich mal, ne, Fehlerfreundlichkeit dazu. Ne? Eine gewisse Neugier auch, würde ich mal sagen. Letzten Endes muss man auch seine eigenen Institutionen so verändern, dass Rassismuskritik ein Bestandteil von ihnen wird. Also, dass es zum Selbstverständnis von einer Einrichtung gehört, dass Rassismus eben ein Teil der Realität ist, weil es unsere Schüler und Schülerinnen betrifft und uns, ne, dass wir uns deswegen damit auseinandersetzen müssen. Und das heißt zum Beispiel auch mal Räume anbieten, um sich darüber auszutauschen. Oder ein Training dazu zu machen. Oder eine regelmäßige Supervision anzubieten. Solche Dinge. Und das heißt auch, Rassismuskritik als Teil vom beruflichen Selbstverständnis zu sehen. Und nicht als irgendein Thema, mit dem man sich zusätzlich beschäftigt, weil das ist eine Sicht, die können sich Leute leisten, die nicht direkt von Rassismus betroffen sind. Für die müssen sich nicht damit auseinandersetzen. Und deswegen scheint es erstmal so, als ob das nur ein zusätzliches Thema ist. Aber da muss man eben, also diese Sichtweise muss man, glaube ich, verändern.
Ja, da gibt es eigentlich auch nichts hinzuzufügen und es ist auch ein schönes Schlusswort. Ich kann noch den Hinweis natürlich wie immer am Ende der Sendung geben, dass die FIFA-Mediathek genau zu diesen Methoden natürlich auch gute Lernmaterialien hat, die Leute, unsere Zuhörer, Zuhörer gerne entweder selber nutzen, wenn sie es nicht schon längst haben, oder das auch gerne weiterempfehlen. Und bedanke mich sehr herzlich beim Sebastian für diese ausführliche und gut pointierte Ausführungen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.